Ja, ich ergreife einfach mal hier vorne das Wort und möchte euch herzlich begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Ich erlaube mir einfach, dass euch und dass du und dass ihr und möchte euch herzlich begrüßen. Schön, dass ihr hier seid. Wir haben ein spannendes Thema. Also meine Sehstärke reicht noch von hinten, um das zu lesen. Was geht das bei den anderen auch? Kann ich mal kurz zeigen? Es gibt Leute, die nicken. Wunderbar. Das ist so Thema heute Abend. Menschenwort, Gotteswort. Das ist das, worüber wir uns heute Abend ein bisschen beschäftigen wollen. Und ich glaube, der Roland, der hier ist, der hat Antworten auf Fragen, die wir noch gar nicht kennen. Ich bin gespannt, was du schon so mitgebracht hast, was wir gleich hören werden. Ich habe mich auch schon eben ein bisschen verrannt, habe mal irgendwann behauptet, dass die Bibel so ungefähr erst ja so 400 Jahre nach Christus zusammengetragen worden ist. Die Bibel ist ja eine Sammlung von verschiedenen Schriftstücken, die quasi in der Bibel, wie wir sie hier zum Beispiel in Buchform oder auf dem Handy oder wo auch immer haben, zusammengetragen worden ist. Und das ist so ein bisschen das Thema, worum geht's? Ist es Menschenwort, ist es Gotteswort? Wo kommt es eigentlich her? Und da freuen wir uns, Roland, dass du heute Abend hier bist. Wir haben ja gestern schon von dir hier gehört und schön, dass du hier bist. Vielen Dank dafür. Wir sind gespannt. Kurz zum Ablauf für euch als Info. Wir werden jetzt ein bisschen auf das hören, was Roland uns mitgebracht hat, was wir als Vortrag jetzt so bekommen. Euch werden bestimmt die ein oder andere Frage kommen. Die dürft ihr euch gerne ins Gedächtnis oder auf den Zettel schreiben, denn wir werden ungefähr so ab 20 vor 9, Viertel vor 9 eine Fragerunde haben, wo ihr eure Fragen formulieren dürft. Und der Roland versucht, sie dann zu beantworten. Wer danach immer noch Fragen hat, wird es dann die Möglichkeit geben, vielleicht hier im Stuhlkreis, vielleicht auch draußen, wir gucken mal, dann kann man sich nochmal zusammensetzen und dann nochmal intensiv in das ein oder andere Thema einsteigen. Aber dazu später dann noch mehr. Ich möchte jetzt einfach ganz kurz noch mit uns und für diesen Abend beten und ihr dürft dazu sehr gerne sitzen bleiben. Lieber Vater, vielen Dank dafür, dass du ein großer, mächtiger Gott bist. Danke, dass du alles Mögliche gibst und schenkst, unter anderem dein geschriebenes Wort. Wir wollen uns damit beschäftigen, ob es wirklich dein Wort ist oder ob es ein Menschenwort ist oder wie das zusammenhängt, wo da der Zusammenhang steht. Und wir sind gespannt auf das, was wir heute Abend hören werden, möchten dich um deinen Segen bitten, um offene Ohren, um offenen Verstand, um einfach, dass wir das mitbekommen, wofür du uns sensibel machen möchtest. Und so bitten wir einfach um deinen Segen für die nächsten Minuten, wo wir zusammensitzen hier. Amen. Genau.
Dankeschön.
Das ist der Roland. Ich übergebe einfach mal das Wort.
Ja, guten Abend. Bin ich drauf jetzt? Ja. Ja, ich freue mich so auch, dass so viele hier da sind. Habe ich gar nicht erwartet an so einem schönen, lauen Sommerabend. Ich freue mich auch, dass die unterschiedlichen Altersgruppen hier sind. Für mich eine große Freude. Ich bin ja auch eng verbunden hier mit eurer Gemeinde. Durfte schon über die Jahre immer mal wieder hier das Wort ergreifen und vor allen Dingen auch meine Frau, die auch schon mal hier gepredigt hat. Mein Name ist Roland Werner, ist schon gesagt, ich bin Theologe, spezialisiert eigentlich auf Kirchengeschichte, auf orientalische Kirchengeschichte. Da habe ich promoviert im Jahr 2011, noch einmal auf meine alten Tage. Und Afrikanist, da habe ich promoviert, also Doktor gemacht im Jahr 1986. Da waren manche von euch noch gar nicht geboren, in Afrikanistik mit Nebenfach Arabistik. Also das war so meine Sache. Und immer hat mich das Thema Bibel sehr beschäftigt. Und deswegen ist es für mich eine große Freude, über dieses Thema zu reden. Mein Problem ist aber natürlich jetzt, dass ich das mehr versuche, mit einem Eimer auszuleeren. Und ich werde wahrscheinlich nur anderthalb bis zwei oder zweieinhalb Eimer schaffen. Also es wird ganz viel unbeantwortet sein. Und ich hoffe, dass es zumindest anregt und dass ich Schneisen schlagen kann fürs Denken, fürs Verstehen. Dass dann man sagt, okay, da gehe ich weiter und orientiere mich weiter. Wir haben einen kleinen YouTube-Kanal und auch als Podcast Glauben, Denken. Da habe ich eine fünfteilige Serie über die Bibel von Mose bis zum Mond gemacht. Und auch manche andere Dinge sind dort zu finden, nicht nur von mir, sondern auch von anderen Personen. Die kann ich sehr empfehlen. Ich steige jetzt mal ein mit einem Zitat von Bertolt Brecht, dem man ja jetzt nicht unbedingt nachsagt, dass er Mitglied einer Brüdergemeinde war. Als er gefragt wurde, welches Buch sein Lieblingsbuch ist, da hat er gesagt, Sie werden lachen, die Bibel. Und das hängt damit zusammen, dass er, wie viele andere, erkennen, dass die Bibel ein unglaubliches Reich, ein unglaublich reicher Kulturschatz ist. Ich hörte neulich im Deutschlandfunk einen Germanistikprofessor im Interview, und er sagte, er würde allen seinen Studenten sagen, eigentlich könnten sie nicht vernünftig überhaupt anfangen, Germanistik zu studieren, wenn sie nicht mindestens einmal die Bibel in der Übersetzung von Martin Luther durchgelesen hätten. Kann man mich hören? Ja, bin ich laut genug? Okay. Also, Bibel ein unglaubliches Kulturgut, Bibel ein Buch, das die Welt umschließt, Bibel das meist übersetzte Buch, Bibel das meist gelesene Buch, Bibel das Buch, das ganz dazu geholfen hat, dass ganze Sprachen gefestigt wurden, dass sie nicht ausgestorben sind, sei es in Amerika, in Lateinamerika, sei es in Afrika, in Papua-Neuguinea oder wo. Und da könnte ich jetzt unglaublich viel drüber sagen. Ich habe im Jahr 2017 mit Unterstützung des amerikanischen Museums, der Bible Museum of the Bible, eine Bibelausstellung machen können, erst in Augsburg im Rathaus und in zwei Kirchen, katholische und evangelische Kirche, und dann in Wittenberg den ganzen Sommer über. Das ist der Katalog, den ich damals dazu geschrieben habe. Da waren sehr viele wertvolle Bibeln drin, sehr viele interessante Bibeln, zum Beispiel die persönliche Bibel von Elvis Presley. Da haben sich Leute fotografieren lassen und waren ganz zu Tränen gerührt. Aber auch eine Bibel, die in Berlin gedruckt wurde von den geflohenen Hugenotten, die so klein war, dass die Frauen sie in ihren Dutt, kennen wir das noch, Dutt, Glaubensfrucht, reintun konnten und sozusagen damit schmuggeln konnten, bis nach Frankreich hin. Niemand sah diese Bibel, sie konnten sie dann rausholen, lesen, war jetzt nicht die ganze Bibel, aber wichtige Teile, Französisch, auf Französisch in Berlin gedruckt und viele andere Dinge, eine Bibel, die auf dem Mond war. Also die Bibel ist ein unglaubliches Kulturgut, ist unglaublich interessant, aber das ist jetzt nicht unser Thema, obwohl ich da auch jetzt stundenlang drüber reden könnte, sondern ich möchte mich wirklich konzentrieren auf Menschenwort und Gottes Wort, und ich werde vielleicht ein bisschen mehr über Menschenwort reden und am Ende etwas weniger über Gottes Wort, und ich hoffe, dass ich das dann auch noch, wie auch schon in der Moderation gesagt wurde, von Daniel dann auch zusammenbringen kann. Ich fange mal mit einer ganz einfachen Frage an. Wer hat den Römerbrief geschrieben?
Apostel Paulus.
Apostel Paulus ist eine Antwort. Wer hat andere Worte? Wer hat andere Antworten? Möchte noch jemand sich das Wort ergreifen?
Ein ehemaliger Gegner.
Ein ehemaliger Gegner, das stimmt. Apostel Paulus. Ich möchte euch gerne vorlesen, Römer 16, Vers 22, da heißt es, ich, Tertius, habe diesen Brief geschrieben. Ja, okay, also, ich, Tertius, habe diesen Brief geschrieben. Wer war Tertius? Er war ein Mitarbeiter des Paulus, ist klar. Paulus hat ihn natürlich, er war der Verfasser, das gebe ich zu, aber er war nicht der Schreiber. Er hat das so gemacht, wie man das damals machte, so wie auch Julius Caesar seinen Gallischen Krieg geschrieben hat. Er ist hin und her gelaufen und hat diktiert. Und manchmal das, was wir in der theologischen Wissenschaft so als große Brüche empfinden, und dann gibt es also eine Doktorarbeit über die andere, über die Frage, warum ist hier an dieser Stelle ein Bruch in dieser Argumentation, kann man vielleicht auch ganz einfach erklären, dass der Paulus einfach mal kurz ging, um sich einen Kaffee zu holen und dann wiederzukommen. Also, wie ist die Bibel entstanden? Sie ist entstanden durch menschliches Handeln, durch Menschen haben etwas aufgeschrieben. Deswegen müssen wir natürlich fragen und beantworten, die Bibel ist Menschenwort, ja ganz klar. Sie ist ja nicht vom Himmel gefallen. Es ist ja nicht so, wie der Mohammed behauptet im Koran, dass er das ewige Buch, was auf einer goldenen Tafel in der Sprache Arabisch seit Ewigkeiten existiert, vom Engel Jibrail eingeflößt bekommen hat und dann einfach nur noch sprechen musste. Aber er war nichts anderes als eine Art, Wiedergeber oder so. Nein, es sind Menschen, die es geschrieben haben. Und die Menschen haben in ihre Zeit hineingeschrieben und haben auch etwas von sich selbst da hineingebracht. Ich gebe ein Beispiel von ihrer Situation, von ihrer Kultur. Im Markus-Evangelium wird erzählt, berichtet, dass, diese ganz bekannte Sache, wo die Hohenpriester, die Pharisäer kommen und sagen, hier ist es erlaubt, dass wir dem Kaiser Steuern zahlen. Und dann sagt Jesus, bringt mir eine Münze. Ja? Und da schreibt Markus das Wort Denare, Denarius. Das ist das lateinische Wort. Bei Matthäus ist an derselben Stelle das Wort Drachme. Das ist dieselbe Münze, die ist im Markus-Evangelium mit dem lateinischen Begriff genannt und im Matthäus-Evangelium mit dem und Lukas auch mit dem griechischen Begriff für dieselbe Münze. Drachme, warum? Weil, wie wir wissen, Markus in Rom geschrieben hat. Und Markus hat in Rom versucht, es so zu schreiben, dass die Leute in Rom das sozusagen direkt für sich in Anspruch nehmen konnten. Aha, ja, Denarius kennen wir. Drachme hätten sie auch verstanden, aber es war natürlicher für sie, dass diese Münze, die im Reich einheitlich war, im Römischen Reich, aber mit der römischen Bezeichnung dort bezeichnet wurde. Also, wir haben Situationen, wo Menschen in bestimmte Situationen hineingeschrieben haben. Oder die ganzen Worte Jesu. Jesus hat ja, wie wir wissen, auf Aramäisch und wahrscheinlich, wie wir seit neuerer Zeit auch wieder durch die Forschung wissen, auf Hebräisch gelehrt. Guido Baltes, ein guter Freund von mir, hat in seiner Doktorarbeit versucht, da nahezulegen, dass Jesus nicht nur, wie es oft gelehrt wird, Aramäisch gesprochen hat in seiner Jüngerunterweisung, sondern dass er auch auf Hebräisch gesprochen hat. Und da hat er ganz viele komplizierte Untersuchungen gemacht. Aber das Neue Testament ist ja in welcher Sprache geschrieben? In Griechisch. Das heißt, das ist schon eine Übersetzung. Das ist, als ob jemand heute meinen Vortrag nachschreibt, schreibt ihn aber nicht auf Deutsch nach, sondern auf Französisch. Also das ist schon eine Übersetzung. Wenn also Jesus im Johannesevangelium sagt, Ego emi to phos tu kosmo, ich bin das Licht der Welt, ist das Griechisch. Aber er hat es ja nicht auf Griechisch gesagt, sondern er hat es ja auf Hebräisch oder Aramäisch oder in beiden mal gesagt. Das heißt, hier ist ein ganz starkes menschliches Element drin. Und das verleugnet die Bibel ja überhaupt nicht. Lukas Evangelium Anfang, da sagt der Lukas, kennt ihr sicher, wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr das öffnen und schauen, ob es stimmt, was ich sage. Sagt der hochverehrter Theophilus, dem wird das Lukas-Evangelium gewidmet. Wir wissen nicht genau, wer das ist, ob das ein Mann war, der wirklich Theophilus hieß, oder ob der Name Theophilus, welches Gottsucher oder Gottliebhaber heißt, einfach für alle steht, oder ob er das den Kaiser gemeint hat und dem zugedichtet hat, dass er ihm das widmet und ihm zudichtet, dass er ja ein Gottliebhaber sei. Hochverehrter Theophilus, nachdem viele schon es unternommen haben, Rechenschaft zu geben von den Dingen, die unter uns geschehen sind, habe auch ich, nachdem ich alles sorgfältig untersucht habe, es in guter Reihenfolge aufgeschrieben, damit du weißt und erkennst den sicheren Grund der Lehre, in der du unterwiesen bist. Also mit anderen Worten, Lukas beschreibt seinen Prozess, wie er das Evangelium geschrieben hat. Er sagt, andere haben schon geschrieben. Das habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. Dann habe ich auch noch, das habe ich gerade übersprungen, die Augenzeugen befragt. Und dann habe ich alles in einer guten Reihenfolge aufgeschrieben, um damit zu bestätigen und dir sicher klarzumachen, dass das wahr ist, was hier ich von Jesus erzähle. Also es ist ein menschlicher Prozess. Es ist ein menschlicher Prozess in der Entstehung und es ist ein menschlicher Prozess, da komme ich gleich vielleicht noch drauf, in der Weitergabe. Nämlich der Tertius war ja nicht das Ende. Wir haben ja nicht den Römerbrief in der Erstkopie, wie der Tertius ihn geschrieben hat. auf Diktat von Paulus, sondern wir haben ja eine Abschrift von einer Abschrift von einer Abschrift. Also wir sehen einen ganz interessanten Prozess, der ein menschlicher Prozess ist, wo auch die Autoren sich selbst zu erkennen geben. Und manche, ich bin jetzt gerade bei den Evangelien, waren Augenzeugen wie Matthäus oder wie Johannes, aber andere waren keine Augenzeugen wie Lukas, er war kein Augenzeuge. Sagt er auch ganz klar, er sagt, ich habe es unternommen zu schreiben, nachdem ich die Augenzeugen befragt habe. Ja, wann hat er denn die Augenzeugen befragt? Höchstwahrscheinlich in der Zeit, als er mit Paulus in Caesarea war. Und Paulus war ja in Jerusalem gefangen genommen worden um das Jahr 60. Er hat dann 2 Jahre in Schutzhaft in Caesarea gelebt. In der Zeit war Lukas frei, der war ja nicht mitgefangen, war frei, durch das Land zu reisen und die kleinen Christengemeinden, die es in Judäa und in Galiläa gab, zu besuchen und sie zu befragen. Genau das beschreibt er. Er sagt, ich bin gereist, um zu fragen, ich habe die Leute gefragt. Und deswegen haben wir im Lukas-Evangelium Dinge, die, wenn man genau hinschaut, und auch in der Apostelgeschichte, die er ja geschrieben hat, die nur er wusste, die wusste der Matthäus nicht oder hat sie jedenfalls nicht aufgeschrieben und der Markus auch nicht. Zum Beispiel die Weihnachtsgeschichte oder die Emmaus-Jünger oder Philippus in Samaria oder die Tabitha oder Dorcas, Joppe und Lydia und Cornelius, was ja auch in Caesarea geschehen war, wo er jetzt ja in Caesarea war, 30 Jahre später etwa mit Paulus. Also Lukas ist rumgereist und er sagt, ich habe die Augenzeugen gefragt. Und er benennt das, indem er zum Beispiel sagt, in der Weihnachtsgeschichte, Maria aber behielt diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Was will er damit sagen? Dass sie ein frommes Gefühl hatte, während sie diese Worte bewegte? Ja, vielleicht auch, aber eigentlich sagt er etwas anderes. Er sagt nämlich, das, was ich euch erzähle, das habe ich über Maria. Maria hat diese Worte bewahrt. Maria ist die Augenzeugin, die ich befragt habe. Und natürlich wusste die, wie das war damals mit den Hirten und den Schafen und den Engeln und so. Wir wissen natürlich nicht ganz genau, ob Lukas Maria selbst getroffen hat oder ob er nur andere getroffen hatte, die Maria gut kannten und ihm das erzählten. Aber er benennt als Quelle die Maria. Und so können wir jetzt durch die Evangelien gehen. Ich gebe euch noch ein Beispiel. In Markus 14 wird uns berichtet, steht nur im Markus-Evangelium, dass ein junger Mann nackt durch Jerusalem rennt. Kennt ihr sicher, ja? Da war ein junger Mann und der war bei der Gefangennahme von Jesus dabei und sie wollten ihn auch gefangen nehmen und dann heißt es, er entwischte ihn, aber sie haben sein Obergewand dann festgehalten und er ist entkommen und ist unbekleidet, vielleicht hat er auch noch eine Unterhose an, wissen wir nicht genau, weil das Wort nackt kann man ja auch unterschiedlich interpretieren, aber jedenfalls ohne vernünftige Kleidung ist er da durch Jerusalem nach Hause gerannt. Sie, warum steht das im Markus-Evangelium an dieser Stelle? Das ist so, wie wenn Rembrandt ein Bild malt und an einer Stelle einem der Personen auf dem Bild sein eigenes Gesicht malt und damit zu erkennen gibt, ich bin das, der dieses geschrieben hat. Und das ist, was Markus hier macht. Der sagt nämlich, und das passt zu allem, was wir sonst aus der Bibel wissen, ich war nicht dabei, als Jesus den Sturm gestillt hat auf dem See Genezareth. Ich war nicht dabei, als er die 5.000 oder die 4.000 dann noch einmal satt gemacht hat auf wunderbare Weise. Oder als er den Blinden das Augenlicht gab in Jericho. Aber ich war an einer Stelle dabei, bei der Gefangennahme. Und da erzähle ich euch als ganz kleine Story diese etwas peinliche Geschichte, um euch das Zeichen zu geben, das ist meine Berührung gewesen, da war ich dabei. So, wenn wir das Markus-Evangelium lesen, haben wir noch was sehr Interessantes. Wir haben nämlich den Bericht des frühen Kirchenvaters Papias von Hierapolis. Hat jemand schon mal diesen Namen gehört? Ja, 1, 2, 3 haben schon mal gehört, wunderbar. Papias von Hierapolis, Gemeindeleiter in, wie gesagt, Hierapolis. um 110, 120. Er sagt, er hat noch den Apostel Johannes gekannt, er hat auch noch einige der anderen Apostel gekannt. Der Papias schreibt in einem seiner 5 Bücher über die Entstehung der Evangelien und schreibt, dass der Markus am Ende des Lebens von Petrus dessen Assistent war. Petrus ist ja in Rom den Märtyrertod gestorben. Er wurde gekreuzigt, nach allem, was wir wissen, während Paulus ja als römischer Bürger nur enthauptet wurde. Und als sich das Leben von Petrus dem Ende näherte und man wusste, der wird jetzt den Märtyrertod sterben, haben die Christen in Rom gesagt zu Markus: Markus, du warst die ganze Zeit dabei, du hast den Petrus so und so viele Predigten halten hören. Du hast so oft gehört, wie der erzählt hat, wie das damals war mit Jesus. Das musst du für uns aufschreiben. Und das hat er getan, so sagt es Papias von Hierapolis. Jetzt haben wir leider diese 5 Bücher von Papias von Hierapolis nicht mehr. Weil wenn wir die hätten, das wäre die absolute Sensation. Da wüssten wir ganz viel über die Zeit der ersten Christen. Viel mehr, als wir jetzt wissen. Aber wir haben kleine Zitate von ihm, weil der Eusebius von Caesarea, etwa um 300, der die erste Kirchengeschichte geschrieben hat, von der Zeit der Apostel bis zu seiner Zeit, wo die konstantinische Wende war, also wo das Christentum zu einer erlaubten Religion im Römischen Reich wurde, hat er aufgeschrieben und hat ganz viel von den alten Schriften, die ihm in Caesarea zur Verfügung waren, hineingenommen, reinskopiert. Warum? Weil in Caesarea eine riesige Bibliothek war. Und er war ein totaler Bücherliebhaber, dieser Eusebius, dem können wir nur preisen. Er hat sogar ein eigenes Buch geschrieben, wo er nur alle Bücher auflistet, die in der Bibliothek sind. Er hat unglaublich viel geschrieben. Und was wir von ihm haben, gibt uns einen ganz wichtigen Blick in die Zeit der frühen Christen. Und er sagt eben, Papias sagte, Markus war der Begleiter des Petrus und er hat aufgeschrieben, nicht in der richtigen Reihenfolge, sagt Papias, sondern so, wie er es von Petrus gehört hat. Und so haben wir im Markus-Evangelium interessanterweise 2 Besonderheiten, die nicht bei den anderen Evangelien sind. Einmal haben wir diesen Einfluss der lateinischen Sprache, sprich der römischen Situation, wo er es in Rom geschrieben hat. Und zweitens haben wir Details im Markus-Evangelium, die anderen Evangelien, Lukas und Matthäus, haben ja wahrscheinlich Markus vorliegen gehabt. Ist nicht ganz, ganz klar, als sie ihr Evangelium geschrieben haben. Aber höchstwahrscheinlich nicht für so wichtig gehalten haben und es weggelassen haben. Also weil das waren Sachen, die hatten ganz eng mit Kapernaum und mit Petrus und mit der Schwiegermutter des Petrus und solchen Sachen zu tun. Das heißt, wenn wir also das Markus-Evangelium lesen hier, wir haben ja hier das Buch, das Neue Testament mit den 4 Evangelien, allen bekannt, dann hören wir bei Markus die Stimme des Petrus. Wir hören bei Matthäus und bei Lukas natürlich auch den Markus, also sprich die Stimme des Petrus, aber noch Sonderdinge, die Markus nicht hat, weil Markus hat wirklich nur aufgeschrieben, was er von Petrus gehört hat. Bei Matthäus haben wir noch diese langen Reden. In der theologischen Wissenschaft redet man von der Quelle Q und man sagt, da ist noch mal was gewesen und das nennen wir Q. Und da hilft uns wiederum Papias von Hierapolis, weil der was Interessantes sagt und das habe ich in meinem ganzen Theologiestudium nie gehört und das wird auch von den Theologen nicht wirklich nach vorne gebracht. Aber ich glaube, es ist der Schlüssel. Papias schreibt nämlich, Matthäus hat als erster sein Evangelium in hebräischer Sprache geschrieben. En hebraistiglosse, in hebräischer Sprache. Also, meiner Überzeugung nach war es so, dass der Matthäus als erster eine Sammlung der Reden und der Worte Jesu aufgeschrieben hat, und zwar noch auf Hebräisch. Dann hat Markus um den Tod von Petrus, manche sagen, direkt davor hat er angefangen und Petrus hat es noch gut gefunden, oder danach jedenfalls sein Evangelium geschrieben. Und dann hat Matthäus noch einmal sich rangesetzt, hat den Markus-Text, der jetzt ja da war, genommen und seine Reden aus dem Hebräischen übersetzt jetzt ins Griechische und sein Gesamt-Matthäus-Evangelium geschrieben. So, ich will euch jetzt nicht langweilen, weil ich könnte jetzt in diese Richtung weitermachen und wäre noch um Mitternacht dran. Ja? Ich will euch nur etwas über diese Entstehungsprozesse sagen und sagen, okay, das ist ein menschlicher Prozess. Da schreiben Menschen, da schreibt ein Paulus. Ich will aber jetzt noch etwas über die Überlieferung. Ich bleibe beim Neuen Testament, weil das Alte Testament, da würden wir noch mal 2,5 Stunden brauchen. Ich bin jetzt sehr froh, ich habe vor 2 Wochen dieses Buch entdeckt. Ich wundere mich, dass ich das vorher nie gesehen und gelesen habe. Wer da einsteigen möchte, dem empfehle ich das. Es ist vom SCM Verlag zusammen mit der Bibelgesellschaft und heißt Pergamente und Papyri, das große Puzzle der ältesten Bibelhandschriften. Das ist ist von einem norwegischen Journalisten geschrieben, aber sehr, sehr gut, hat das sehr gut recherchiert. Es ist sehr lesbar. Und da steht alles das drin, was ich jetzt eigentlich sagen will. Und ich versuche, das in 5 Minuten zu sagen, meinen Punkt. Und das hat damit zu tun, wie es weiterging nach dem Tertius. Also, wir stellen uns nochmal die Situation vor. Paulus ist in Korinth und er sagt, ich möchte nach Rom reisen als Zwischenstation für meine Missionsreise nach Spanien. So, damit die Römer schon mal wissen, mit wem sie was zu tun haben, und damit ich auch endlich mal systematisch schreibe, was wichtig ist für uns, auch im Verständnis von Gnade und von Kreuz und von Frieden mit Gott. Ihr kennt den Römerbrief sicher im groben Zügen oder vielleicht auch sehr genau. Schreibe ich das alles mal auf, diktiere das dem, beziehungsweise ich lasse es dem Tertius aufschreiben, und dann soll die Phoebe es mit nach Rom nehmen. Sie hat einfach DHL nicht vertraut, er hat DHL nicht vertraut, er hat der Deutschen Post nicht mehr vertraut. Mein Vater war Postbeamter, aber heute ist die Post nicht mehr, was sie damals war. Auf jeden Fall hat er gesagt, dann möchte ich lieber, dass die Phoebe das persönlich nach Rom nimmt. Das sagt er ja in Römer 16, Vers 1. Ich empfehle euch Phoebe, unsere liebe Schwester, die eine Diakonin in der Gemeinde ist. Warum empfiehlt er sie? Ja, weil die kommt mit dem Brief. Und dann sollen sie ja auch gastfreundlich sein und sie gut aufnehmen. So, jetzt sagt Paulus, pass mal auf, Tertius. Bevor du der Phoebe jetzt den Brief gibst, schreib ihn bitte noch einmal ab für mich, weil ich möchte natürlich auch eine Kopie haben. Also setzt sich der Tertius hin, schreibt das nochmal ab. Sagt der Tertius, okay, jetzt habe ich mir die Mühe gemacht, habe das aufgeschrieben für die Römer, für den Paulus. Ich will aber natürlich auch noch das mit mir nehmen. Schreibe ich nochmal ab zum dritten Mal. Also schreibt er das, die dritte Kopie. Jetzt kommt einer aus Jerusalem zu Besuch und sagt, okay, gibt einen neuen Brief von Paulus. Ich fahre in einem Monat wieder nach Jerusalem. Ich hätte gerne auch eine Kopie, sagt der Tertius. Also sorry, ich schreibe das jetzt nicht zum vierten Mal ab, musste selbst abschreiben. So, dieser aus Jerusalem ist aber beim Abschreiben müde. Ja? Und an einer Stelle springt er über eine Zeile und lässt eine ganze Zeile aus. Merkt er aber nicht. Ist froh, nimmt den Römerbrief mit, kommt nach Jerusalem, sagt, hier Leute, Paulus hat wieder einen Brief geschrieben, hier. Und da ist da einer zu Besuch aus Damaskus und einer aus Antiochien, einer aus Alexandria und sagt, wir möchten das gerne auch haben. Sagt er, pass auf, wir machen das jetzt mal ein bisschen effektiver. Ihr setzt euch alle in eine Reihe, habt euer Pergament oder euer Papyrus dabei und ich diktiere euch das einmal in Ruhe vor und dann könnt ihr das alle mitschreiben. So, jetzt schreibt der in Jerusalem ist, den Römerbrief vor, aber es fehlt eine Zeile. Was passiert jetzt? Alle die Abschriften, die jetzt an die anderen Orte gehen, bei denen fehlt die Zeile. Deswegen haben wir heute an manchen Stellen in den Manuskripten Unterschiede, weil es kleine menschliche Fehler gibt. Und weil in diesem Abschreibprozess natürlich sich auch Sachen einschleichen. Jetzt haben wir aber das große Glück, dass das Neue Testament das meist abgeschriebene und meist ja immer wieder neu kopierte Manuskript und Buch der ganzen Antike ist. Es werden dauernd neue Exemplare gefunden. Wir haben per heute etwa 6000 griechische Manuskripte des Neuen Testamentes aus dem ersten Jahrhundert. Zum Vergleich, der gallische Krieg von Caesar um 45 vor Christus geschrieben, da haben wir das erste Manuskript, also die erste Abschrift, einer Abschrift aus etwa dem 9. Jahrhundert aus Kloster St. Gallen. Da haben die Mönche das fleißig abgeschrieben, aber nur eine. Niemand würde aber jetzt sagen, dieser gallische Krieg, das ist irgendwie gar nicht zuverlässig. Beim Neuen Testament haben wir die Situation wie in keinem anderen Buch der Antike, die allerbeste Lage. Und wir können deshalb, und das wird hier in diesem Buch Pergament und Papyri ausführlich dargestellt, und die Zeit erlaubt es nicht, dass ich das da zu viel drüber sage, haben wir eine Situation, wie wir in keinem anderen Buch haben. Wir wissen heute, bis auf 2, 3 kleine Punkte, durch den Vergleich der ganzen Manuskripte auf 99,99999%, wie der ursprüngliche griechische Text war. Das ist unterstützt durch die frühen Übersetzungen. Nicht nur die Vulgata, die der Hieronymus in Bethlehem übersetzt hat, sondern schon die Vorversionen der sogenannten altlateinischen Übersetzung, bekannt als Vetus Latina, als alte lateinische Übersetzung, um 150. Die alte syrische Übersetzung, auch um 150 nach Christus. Und dann in schneller Folge koptische Übersetzungen, und zwar in nordkoptisch bohairisch, in westkoptisch fayumisch und in südkoptisch sahidisch. Die gotische Übersetzung von Bischof Wulfila. Gotisch ist ja so eine Art schwäbischer Dialekt. Ja. Die armenische Übersetzung, die georgische Übersetzung, die äthiopische Übersetzung. Das heißt, wir haben als Seitenreferenten, um ein kompliziertes Wort zu benutzen, auch diese frühen Übersetzungen. Das heißt, auch dazu kommt hier dieses Buch, wie gesagt, zu demselben Schluss, ein bisschen vornehmer ausgedrückt, als ich es jetzt tue, dass wir ein unglaublich guter Beleg haben für das, was der neue testamentliche Text war. Es gibt 2, 3 Punkte, wo man es nicht genau weiß, was im ursprünglichen Text war. Ein Beispiel ist Lukas 10, Jesus sendet aus, wie viele Jünger? Danach sandte er weitere 70 oder 72 aus. Manche Manuskripte haben 72, manche haben 70. Das sieht man dann manchmal in Bibeln, ist dann so ein kleiner Vermerk unten, manche Manuskripte 72 oder 70. Also je nachdem, für was die Übersetzer sich entscheiden, dass das wahrscheinlichere ist. Aber keiner von diesen kleinen Unterschieden ist in irgendeiner Weise wichtig, bedeutsam für den Inhalt der christlichen Lehre. Also es passiert nicht, dass man irgendwann ein Manuskript findet und da sagen wir, jetzt müssen wir alles umschreiben. Und jetzt war das alles ganz anders. Ja? Und so haben wir eine Situation, dass wir auf der einen Seite eine ganz gute Bezeugung haben. Die beste Bezeugung von allen Büchern der Antike. Ich rede jetzt über das Neue Testament. Dass wir einen fast hundertprozentig sicheren Text haben. Aber wir haben eben auch diese kleinen Punkte, wo man merkt, ja, es ist ein menschliches Werk, ist ja auch klar. Gott hat uns ja nicht ein Buch vom Himmel gesandt und sagt, jetzt kopiert das nur noch auf der Kopiermaschine, sondern hier sind Menschen in Bewegung gewesen und haben das gemacht. So, warum haben wir eigentlich die alten Manuskripte, die ganz alten nicht? Ja, einfach, weil die zerfallen. Weil das geht, das Einzige, was ein Manuskript, ein Pergament oder ein Papyrus hat eine gewisse Gebrauchszeit. Und irgendwann ist es dann, zerfällt es. Außerdem gab es, und das wird vergessen, ganz oft, in den großen Verfolgungen des 3. Jahrhunderts mussten die Christen ihre Bücher abgeben und es wurden tausende Bibelmanuskripte verbrannt. Das habe ich jetzt gerade auch noch mal in diesem Buch nachgelesen. Dann gingen die kaiserlichen Soldaten gingen zu allen Gemeindehäusern, es gab um 250 schon Gemeindehäuser, oder in die Privathäuser, wo man wusste, dass da Christen sich versammelten, und haben gesagt, alle Bücher raus. Und gebt sie freiwillig, und wenn ihr sie nicht freiwillig gebt und wir suchen und durchsuchen das Haus und wir finden es, da noch was, dann kommt ihr aber dann werdet ihr bestraft. Und so haben sehr viele Bücher gegeben, sehr viele Bücher sind verbrannt worden. Und in großen Völkerwanderungsstürmen, wo die Germanen das Römische Reich überrollt haben. Und wo der Islam kam, da wurde die ganze Bibliothek von Alexandria und die Bibliothek in Caesarea, von der ich vorhin sprach, die wurden einfach vernichtet. Deswegen ist es nicht ein Wunder oder ist es nicht erstaunlich, dass wir so wenig frühe Manuskripte haben, sondern es ist erstaunlich, wie viele frühe Manuskripte wir haben. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Tischendorf, der ins Katharinenkloster gegangen ist. Und an solchen Orten wie jetzt Katharinenkloster, wo keiner hinkam und wo die Mönche einfach waren und etwas unbehelligt waren, da haben sich alte Manuskripte bewahrt. Oder auch, und da ist Ägypten ganz wichtig, im Wüstensand von Ägypten, der so trocken war, dass dort kein Regen fiel und deswegen auch es auf wunderbare Weise ganz alte Papyri erhalten worden sind. Also das ist an sich eine Story. So, das heißt, wir haben Manuskripte, die haben immer weitergeschrieben. Jede Gemeinde wollte natürlich mehrere Bücher haben. Dann haben die Klöster und in allen Kirchen. Und als dann das Christentum erlaubt wurde, hat dann Kaiser Konstantin für die 50 Kirchen, die er in Konstantinopel, heutiges Istanbul, bauen ließ, 50 Gesamtausgaben in Auftrag gegeben. Das waren riesige Prachtausgaben, die heute sicher mehrere, die nach damaligen, die also, das dauerte ja, bis das geschrieben wurde, und die waren super verziert. 50 so, von denen wir heute noch so als, entweder gehörten sie dazu oder direkt danach, jedenfalls gehörten in dieses Genre, den Codex Vaticanus und den Codex Alexandrinus haben. Und wo wir sozusagen das große Wunder haben, dass wir dann die Gesamtbibel, und zwar in Griechisch, Altes Testament in der griechischen Übersetzung und das Neue Testament auf Griechisch, jetzt schon aus 350 nach Christus haben, aber natürlich Evangelienteile und auch teilweise ganze Evangelienbücher schon weit früher. Und deswegen ist es so, was manchmal gesagt wird, liest man immer wieder in den populärwissenschaftlichen Situationen, dass dann gesagt wird, ja, da hat irgendwann das Konzil von Nicäa oder noch viel später haben dann festgelegt, welche Bücher dazu gehören. Nein, das war schon längst abgeschlossen. Das wurde da nur noch in den Akten bestätigt. Das sind die Bücher, die für uns verbindlich vor sind. Die 27 Bücher des Neuen Testamentes, die 4 Evangelien der Apostelgeschichte, die Briefe des Apostel Paulus inklusive Hebräerbrief, der von vielen als ein Paulusbrief damals angesehen wurde, die Briefe von Petrus, von Johannes, von Judas, von Jakobus und die Offenbarung. Das sind die Bücher, die wir haben. Und das wurde dann in Konzilien bestätigt. Aber die Konzilien haben das nicht beschlossen, geschweige denn der Kaiser Konstantin. Da liest man wahnsinnig viel Unsinn. Sondern das war das, was die Christen von Anfang an gesagt haben. Das sind unsere wahren Bücher. Und als dann etwa um 150, 200, 250 neue Evangelien auftauchten, wie das Evangelium der Maria Magdalena, die Pilatus-Akten, das Thomas-Evangelium und so weiter, das Judas-Evangelium, das Jakobus-Evangelium, da haben die Christen nicht gesagt, ach ja, super, dass wir die gefunden haben, sondern das war so wie bei den Tagebüchern von Hitler. Gut gemacht, gute Fälschung, aber es ist eben doch eine Fälschung. Weil die wussten, das gab es vorher noch gar nicht. Das ist jetzt erst entstanden. Ja? Und deswegen haben die das auch einfach nicht akzeptiert. Deswegen ist es nicht so, dass die Kirche, wie manchmal erzählt wird, aus irgendwelchen bösen Gründen diese Evangelien nicht akzeptiert haben, sondern es war einfach so, die wussten, das ist Schrott. Zumal das auch gnostische Gedanken hat. Da steht zum Beispiel in einem Evangelium, erst wenn Frauen zu Männern werden, können sie in die geistige Welt kommen. Also unter der Jesus, der da erscheint in diesen apokryphen gnostischen Evangelien, ist völlig anders dann tanzt er mit seinen Jüngern auf dem Ölberg und singt einen Reigen und so. Da denkt man, hey, hallo, das ist irgendwie was völlig anderes. Ja? Und deswegen haben die Christen das nicht akzeptiert. Ich hoffe, jetzt hiermit genug Stoff gegeben zu haben, damit wir gleich in ein gutes Gespräch eintreten können. Aber ich habe ja noch gesagt, ich will nicht nur über Menschenwort reden. Ich habe jetzt sehr viel erzählt über den Entstehungsprozess und den Überlieferungsprozess. Beides nur sehr, sehr fragmentarisch, das ist mir völlig klar. Aber wir merken, hier ist ein menschlicher Prozess. Da sind Menschen, da sind, die können wir benennen, manche können wir nicht benennen. Da ist ein Paulus, da ist ein Matthäus, ein Markus, ein Lukas. Über das Johannesevangelium habe ich jetzt gar nicht viel gesagt. Ein Matthäus, ein Jakobus, ein Petrus, die haben geschrieben, Menschen haben geschrieben. Inwiefern ist das denn jetzt Gottes Wort? Wieso können wir aufstehen und sagen, dieses Buch, diese Bibel in ihrem Gewordensein, in ihrer menschlichen Gestalt, wo es auch unterschiedliche Nuancen gibt, wo die Evangelien etwas variieren an manchen Stellen, man auch etwas spürt von dem Naturell des einzelnen Schreibers. Inwiefern können wir sagen und sagen wir als Christen, das ist aber für uns das Wort Gottes. Wo ist dieser Verbindungspunkt? Und der ist, glaube ich, an mehreren Stellen. Das allererste ist, dass wir in der Bibel ein einheitliches Bild von Gott finden. Obwohl die Bibel, ich habe das Alte Testament jetzt ja bis jetzt noch gar nicht groß erwähnt, in einem Zeitraum von weit über 1000 Jahren entstanden ist, das Alte Testament und das Neue Testament. Neues Testament natürlich zwischen 30 und maximal 95, maximal 100, also in 70 Jahren wahrscheinlich kürzer sogar. Aber das Alte Testament ja schon viel älter, ist das, was über Gott gesagt wird. In all diesen Büchern gibt uns das gleiche Bild. Die Ethik, die uns begegnet, ist die gleiche Ethik. Es ist eine Geschichte einer Offenbarung von dem einen Gott und eine Geschichte, die sich fokussiert und konzentriert im Kommen von Jesus Christus, wo die Verheißungen des Alten Testamentes hinführen auf Jesus und wo die Evangelien von ihm berichten und die Briefe erklären, was das jetzt bedeutet, dass Jesus gekommen ist. Und uns die Offenbarung einen Einblick in die Wirklichkeit gibt, wie Gott sie sieht. Das heißt, wir haben also ein Wort, was ein gleiches Bild von Gott hat und was eine innere Mitte hat in Jesus Christus. Und das davon ausgeht, dass hier wahre Geschichte ist und dass dieser Gott redet. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Unser Gott ist nicht wie die stummen Götzen. Sondern er hat geredet, zu unseren Vätern, Hebräer 1, durch die Propheten. Er hat geredet in der Geschichte durch seine gewaltigen Taten. Und jetzt hat er in den letzten Tagen, so sagt es Hebräer 1, zu uns geredet durch seinen Sohn. Das heißt, wir haben also Gottes Wort zunächst einmal in der menschgewordenen Form, wenn ich das so sagen darf. Jesus, das ewige Wort Gottes, Fleisch geworden. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Johannes 1, Vers 14. Wir sahen seine Herrlichkeit. Das heißt, zunächst einmal ist Jesus für uns das Wort Gottes. Übrigens auch etwas, was der Koran sagt, weil Mohammed hat natürlich vieles aufgenommen, was er so gehört hat. Deswegen hat Jesus auch im Koran den Ehrentitel Wort Gottes. Also Jesus, ich möchte das mal mit meinen Worten sagen, ist das Wort Gottes erster Ordnung. Dann gibt es aber ganz eng verbunden ein Wort Gottes zweiter Ordnung und das ist die Bibel. Und zwar in ihrer menschlichen Gestalt und ihrer doch wunderbaren Einheit und ihrem klaren Zeugnis von diesem einen Gott, der sich in der Geschichte offenbart hat, der die Welt geschaffen hat, der Mann und Frau in seinem Ebenbild geschaffen hat, der die Welt zu einem Ziel bringen wird, der die gefallene Welt nicht alleine lässt, sondern einen Heilsplan hat. Also ein heilsgeschichtliches Lesen der Bibel führt uns zum Zentrum und der das zum Ziel bringt. Und diese Verbindung ist das, wovon der erste Petrusbrief spricht und auch Paulus, wenn er davon spricht. Ich will das jetzt abkürzen, weil die Zeit sonst schnell wegläuft. Nämlich, dass die ganze Schrift von Gott gehaucht ist. Da ist ein griechisches Wort, das heißt, das schreibe ich jetzt mal auf, damit die Flipchart auch noch zum Einsatz kommt hier. Das heißt auf Griechisch Theopneustos. Ich spreche das jetzt deutsch aus. Ja? Wenn man es griechisch, altgriechisch aussprechen würde, würde man sagen Theopneustos. Aber Theopneustos. Ihr kennt das Wort Theos, ist Gott. Und ihr kennt Pneuma, der Geist. Das heißt, Gott gehaucht. Die Heilige Schrift ist von Gott gehaucht. Gott hat da hinein gesprochen. Das ist zu lesen in 2. Timotheus 3, Vers 17. Ich habe es jetzt in meiner Übersetzung so übersetzt. Das gesamte Buch Gottes ist aus Gottes Geist hervorgegangen und ist deshalb nützlich zur Unterweisung, zur Offenlegung der Schuld, zur Korrektur und zur Erziehung in einem Leben der Gerechtigkeit. Und der 2. Petrus 1, Vers 16 bis 18 aus diesem Abschnitt wird das nochmal anders bestätigt. Da heißt es, dabei sollt ihr als erstes wissen, keine einzige prophetische Aussage in der Heiligen Schrift ist eine Sache selbstgemachter Deutung, denn keine dieser prophetischen Aussagen ist je durch den Willen eines Menschen hervorgebracht worden, sondern durch die Einwirkung des Heiligen Gottesgeistes wurden Menschen bewegt und sprachen Dinge aus, die von Gott herkamen. Das heißt, der Punkt der Berührung ist, dass diese menschlichen Worte von Gottes Geist angehaucht wurden oder dass die Schreiber von Gottes Geist gehaucht wurden. Und da sind wir bei etwas ganz Interessantem, weil nämlich in der Schöpfungsgeschichte uns erzählt wird, dass Gott den Menschen nimmt, die Erde nimmt und dann formt er einen Menschen und das ist jetzt erstmal nur Materie, ganz menschlich, ganz materiell. Und dann haucht er seinen Geist ein und dann wird der Mensch zu einer lebendigen Seele, er wird zu etwas Lebendigen. Und genauso, glaube ich, lehrt uns die Heilige Schrift, dass Gott diese menschlichen Worte des Markus, des Johannes, des Lukas und wie sie alle heißen, nimmt und hineinhaucht. Und zwar dieses Hauchen ist in dem ganzen Prozess da und er bewacht auch sein Wort, dass es eben uns bis auf den heutigen Tag in einer wirklich wunderbaren Weise zur Verfügung steht. Also das, was ich am Anfang erzählt habe, wir haben das bestbezeugte Buch der Antike. Oder auch was im Alten Testament ist, allein die Entdeckung der Qumran-Rollen und so weiter. Ist ja eine unglaubliche Geschichte, die uns sagt, da ist noch mehr dahinter als nur ein menschliches Handeln. Ja, es ist das Wirken Gottes und da kommt das zusammen. Deswegen können wir beides aus meiner Sicht mit voller Überzeugung sagen, ja, es ist das Wort für Menschen, natürlich. Der Markus hat es geschrieben, das Markus-Evangelium. Aber es ist gleichzeitig Gottes Wort. Und Martin Luther sagt, und ich habe übrigens in meiner Bibelübersetzung hinten, das war ganz witzig, der Verlag schrieb mir 4 Wochen bevor die Drucklegung war, ach, wir haben gemerkt, wir haben noch 40 Seiten frei. Sollen wir die freilassen oder willst du da noch was reinschreiben? Und dann habe ich gesagt, ja, nee, lieber schreibe ich noch mal was, kann man ja nutzen. Aber ich habe es nicht mehr geschafft, noch was zu übersetzen. Dann habe ich gedacht, weil das hat ja Neues Testament, Psalmen und dann Sprüche. Aber ich habe gesagt, Prediger würde jetzt Sinn machen, aber schaffe ich nicht mehr. Aber habe ich gesagt, okay, dann schreibe ich etwas über die Bibel, wie wir sie lesen können, wie wir sie verstehen können und wie wir sie leben können. Und dann habe ich, wie gesagt, und da steht, da habe ich jetzt, zitiere ich jetzt gerade raus, Martin Luther macht, ich lese jetzt hier vor aus der Seite 950, in seiner Vorrede zum Alten Testament Mut, trotz der menschlichen Entstehungsgeschichte und trotz der teilweise unscheinbaren äußeren Gestalt der Bibel, dennoch dem Wirken und Reden Gottes durch dieses Buch zu glauben und es zu erwarten. Und jetzt zitiere ich Luther. Darum, lass deinen Dünkel und Fühlen fahren. Also dein Dünkeln und was du dir so einbildest und so denkst, was du denkst und was du an Vorurteilen hast. Und halte von dieser Schrift als von dem allerhöchsten, edelsten Heiligtum. Halte von ihr als von der allerreichsten Fundgrube, die niemals genug ausgegründet werden mag. Auf dass du die göttliche Weisheit finden mögest, welche Gott hier so einfach und schlicht vorlegt und so allen Hochmut dämpft. Hier wirst du die Windeln und die Krippe finden, wo Christus drin liegt. Schlichte und geringe Windeln sind es, aber teuer ist der Schatz Christus, der drin liegt. Manchmal wird ja heute gesagt, ja, ich glaube nicht an die Bibel, sondern an Jesus. Aber an welchen Jesus willst du glauben, wenn du die Bibel nicht hast? Wir kommen zu Jesus nur durch die Bibel. Wir haben dieses Buch. Und es ist beides. Es ist menschlich geschriebenes Wort und gleichzeitig ist es Gottes Wort. Und so wie Jesus einmal sagt, meine Worte sind Geist und Leben. Und das erfahren wir, wenn wir die Bibel lesen mit offenem Herzen und mit der Bitte, dass Gott durch uns redet, dass auf einmal diese alten Worte eines Markus oder eines Mose oder eines David, dass die auf einmal für uns zu einem lebendigen Wort Gottes werden. Sodass dieser Prozess der Geisthauchung oder der Gotteshauchung, Gott gehaucht heißt es ja ganz eigentlich, nicht nur Geist gehaucht, sondern Gott gehaucht, dass die sich wiederholt in unserem Leben. Und dadurch kommen wir überhaupt zum lebendigen Glauben, weil nämlich der lebendige Gottesgeist durch das Wort auf einmal ganz lebendig zu uns spricht. Ich hoffe, dass ich einigermaßen, was ich sagen wollte, klar gemacht habe. Wir haben jetzt Gelegenheit zum Gespräch. Ich denke, wir nehmen da eine Viertelstunde zu, Daniel, und dann schließt du sicher ab. Es wird nicht lange nach 9 Uhr gehen.
Ja, ihr habt jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen, und ich möchte einfach eine kurze Regel zum Fragen euch mitgeben. Bitte wartet, bis das Mikro bei euch ist, damit jeder eure Frage verstehen kann. Und wenn ihr eine Frage habt, gebt mir bitte ein Handzeichen, dann komme ich gerne mit dem Mikro zu euch oder gebe euch das und dann, genau.
Du hattest jetzt gerade eben gesagt, dass das eine populistische Meinung oder Lehre war, dass der Kanon der Bibel durch die Kirchenväter erstellt wurde.
Oder durch die Kirchenkonzilien.
Ja, genau, richtig. Und du meintest, das wäre aber nicht so gewesen, sondern durch die ersten Christen, die hätten das festgelegt. Das habe ich jetzt so zum ersten Mal gehört,
gut.
Weder in meinem Theologiestudium noch von anderen Pastoren oder Leuten, die Theologie studiert haben, habe ich das so gelernt oder mitbekommen. Wie kommst du darauf oder wie kannst du diese Aussage unterstützen?
Wie kann ich die Aussage unterstützen? Vielen Dank. Also ich bin sehr dankbar für deine Frage, weil es in der Tat so meistens gelehrt wird. Ich muss es jetzt ganz kurz halten, wir können vielleicht nachher noch mal länger sprechen. Ich bleibe mal eben bei den Briefen. Es gab von Anfang an Briefsammlungen. Paulus schreibt im Kolosserbrief, bitte lest den Brief von Laodicea und lasst die Laodicea auch diesen Brief lesen. Das heißt, die Gemeinden haben ganz früh angefangen, zum Beispiel die Paulusbriefe zu sammeln, sodass wir Paulusbriefe-Sammlungen hatten, schon zu Lebzeiten des Paulus, spätestens als er den Märtyrertod gestorben war, was ja wahrscheinlich 64 oder 66 nach Christus war, also relativ früh. Und ähnlich war es, dass natürlich zuerst einmal haben sich die Manuskripte als Einzelmanuskripte verbreitet, das ist klar. Das Markus-Evangelium wurde dann abgeschrieben, aber es gibt, und das ist jetzt nicht von mir als, ich sag mal, mehr konservativen Theologen oder so, sondern das ist interessanterweise von zwei sehr liberalen Theologen in letzter Zeit als These deutlich dargelegt worden, nämlich von David Trobisch und, wie heißt sein Kompagnon in Dresden, komme ich gleich drauf, dass sehr früh Kodizes erstellt wurden, wo zum Beispiel die vier Evangelien als ein einzelnes Buch, ein Kodex ist ein Buch, sozusagen verbreitet wurden. Wir müssen ja unterscheiden, um das nochmal eben klar zu machen, zwischen der Abfassung eines Briefes, darüber habe ich jetzt geredet, dann von der Kopie, dann also es wird verfasst von jemandem, dann wird es abgeschrieben und dann gibt es Edition. Und im Römischen Reich, gibt es auch viele Studien drüber, gab es eine ganz klare Praxis der Edition, also der Herausgabe. Und die Kodizes, so sagt Trobisch und hier sein Freund in Dresden, ich komme gleich drauf, sind sozusagen von Anfang an sind die vier Evangelien als ein Buch veröffentlicht worden. Und zwar von Anfang an, heißt von etwa 140 bis 150 nach an. Wenn wir die Didache anschauen, die ja um 95, 96 geschrieben ist, vielleicht auch 110, oder der erste Clemensbrief, da wissen wir die genaue Datierung, 96, die zitieren ja schon Teile der Evangelien, die zitieren schon Paulusbriefe und so weiter. Das heißt, die waren im Umlauf. Aber Trobisch sagt jetzt, es gab einen Punkt, da hat man die Evangelien als ein Buch rausgebracht. Man hat die Paulusbriefe inklusive Hebräerbrief als ein Buch rausgebracht. Man hat Apostelgeschichte und die anderen Briefe als ein Buch herausgebracht, weil dicker passte nicht, konnte man nicht machen. Und die Offenbarung dann noch später. Sodass wir sozusagen von früh, und damit meinen sie etwa 140 nach, sodass dann die das quasi, und die sind dann verbreitet worden. Und dann spätestens nach Kaiser Konstantin, bei seiner Aufforderung, bitte macht jetzt mal so diese Prachtausgaben, was ja auch schon, das war direkt natürlich nach Nicäa, da wurden dann sozusagen das, die ganze Bibel zusammengemacht. Ja? Also das ist eine kurze Antwort, ich könnte das noch ein bisschen unterfüttern. Ja. Aber wenn dich wirklich interessiert, nimm dieses Buch Pergamente und Papyri. Ja? Ich liebe das, ja. Weil es einfach so, es fasst es super zusammen.